Wir fahren heute fort mit dem Abschluss der Schöpfungsgeschichte. Wir haben ja am letzten Sonntag die ersten 6 Schöpfungstage gehört und jetzt lese ich den 7. Schöpfungstag aus 1. Mose 2, Verse 1 bis 3. Das sind 3 kurze Verse mit viel Inhalt, die man in einer Predigt gar nicht ausschöpfen kann. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Herr, diese Verse sind voll von deiner Herrlichkeit und wir bitten dich, dass du sie uns aufschließt. Amen. Zunächst ein paar Erklärungen zum Text. Vers 1 werden die Wesen, die in den ersten 6 Tagen geschaffen worden sind, als das Heer von Himmel und Erde bezeichnet. Dieses Wort hier, das bedeutet tatsächlich Kriegsheer. Und so wird es im Alten Testament immer in diesem Sinne verwendet. Mich gefragt, warum steht das hier? Will jetzt Gott zusammen mit der Schöpfung irgendwie Krieg führen? Gegen wen? Das ist eine interessante Frage, kann ich heute leider nicht klären, gebe ich euch mal mit. In Vers 2 steht nun, die Schöpfung wurde vollendet. Dieses Wort bedeutet fertig, abgeschlossen, beendet. Und dann steht zweimal noch das Wort gemacht. Im Hebräischen ist es das Verb asa, das bedeutet machen, tun, arbeiten, ja, schaffen, sagen wir. Und Gott ruhte also von seiner Arbeit, also seiner Gestaltung und Ausformung der Schöpfung. Und jetzt kommt in Vers 3 eine Wiederholung von Vers 2 zum Ruhen Gottes. Aber gibt es jetzt einen Unterschied zu Vers 2? Ja, müssen immer genau hinschauen. Jetzt stehen hier im Hebräischen 2 verschiedene Worte für Gottes Tun. Ja, zuerst steht hier das Verb Gott schuf, als er es machte. Das erste Verb ist bara. Ja, das gleiche Wort wie in 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott. Bara bedeutet erschaffen. Das heißt, etwas Neues aus dem Nichts hervorbringen. Und asa bedeutet arbeiten oder tun. Das heißt, mit etwas Vorhandenem arbeiten, etwas Neues daraus formen. Also, seine Arbeit, asa, an der Schöpfung, endete am 6. Tag. Sein ganzes Schöpfungswerk, bara, endete aber erst mit dem 7. Tag. Also Gott erschafft am 7. Tag etwas, ohne zu arbeiten. Und das ist die Ruhe. Und somit ist der 7. Tag auch ein Schöpfungstag, obwohl Gott nichts arbeitet. Und Gott heiligt jetzt diesen Tag. Was bedeutet heilig? Er sondert diesen Tag, diesen 7. Tag für sich ab. Er reserviert ihn für sich. Er hält ihn besonders. Das heißt heilig. Und zweitens segnet Gott diesen Tag. Segnen bedeutet, Gott füllt diesen Tag mit seinem Heil, mit Rettung, mit Befreiung, mit Hilfe in Not, mit Schutz in Gefahr und so weiter. Dieser Schöpfungstag hat somit auch eine prophetisch-symbolische Bedeutung, nämlich für Gottes eigentliches Heilsziel mit seiner Schöpfung, der Gemeinschaft mit ihm. Der 7. Schöpfungstag ist ein besonderer Tag. Er ist ein Tag des Heils und des Segens. Und ich glaube, es ist der wichtigste Tag im ganzen Schöpfungswerk. An diesem 7. Tag hat Gott das Wichtigste erschaffen, den Segen für seine Schöpfung. Und dann heißt es, Gott ruhte an diesem Tag. Was heißt es jetzt, wenn Gott ruht? Wir ruhen uns aus, weil wir müde sind von Arbeit und unseren Aktivitäten. Wir wollen uns erholen, wollen neue Kräfte sammeln, damit wir wieder mit neuen Kräften an die Arbeit gehen können. Ja, das ist eine typisch menschliche, auch westlich leistungsorientierte Vorstellung von Ruhe. Also Ruhe ist ein Mittel zum Zweck, dass ich meine Arbeitskraft erhalten kann, damit ich das Hamsterrad weiter drehen kann. Aber der ewige Gott wird nicht müde, sodass er sich ausruhen müsste. Jesaja 40, 28 sagt er, weißt du es denn nicht? Hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Gott braucht keine Ruhe. Er braucht keine Erholung von Anstrengung. Er wird nie müde und erschöpft. Die Ruhe Gottes hat eine andere Bedeutung. Warum ruht er? Jetzt schauen wir uns mal das Wort Schabbat an. Es bedeutet aufhören, innehalten, unterbrechen des Gewohnten. Und genau das tat Gott an dem Tag. Ja? In 2. Mose 31, 17b sagt er, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Gott erquickte sich, das heißt, er erfreute sich selber. Woran? An seiner Schöpfung, die er gemacht hat. Und das führt zu der Frage, ja, warum hat Gott eine Schöpfung gemacht? Warum hat er Menschen geschaffen? Du musst eine Antwort haben auf diese Frage. Gott hat nicht etwa eine Welt geschaffen, sie mit unveränderlichen Naturgesetzen versehen und dann läuft das ganze System jetzt nach diesen vorgegebenen Regeln irgendwie von selber ab und dient nur noch zu seiner Unterhaltung. Ja, das ist ein schreckliches Weltbild, ja, das nennt man Deismus. Nein, sondern Gott schafft an diesem 7. Tag die Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Er will bei ihnen sein, er will Austausch haben mit ihnen als seinem Gegenüber. Er will sich an ihnen erfreuen. Mit einem Wort, Gott schuf dich aus Liebe. Wir wurden geschaffen, weil Gott seine Herrlichkeit mit uns teilen will. Der Ewige will seinen Geschöpfen seine ganze Liebe zuwenden. Und das heißt Schabbat. Das Genießen von Heil und Segen in Gottes liebender Gegenwart. Und diese liebevolle Gemeinschaft hat Gott am 7. Schöpfungstag, dem Schabbat, geschaffen. Gott tritt in eine Beziehung zu seiner Schöpfung ein. Das ist zweifellos der wichtigste Schöpfungstag. Also der Schabbat ist eine Zeit der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Eine Auszeit von aller Geschäftigkeit, ein Ruhen in Gott. Und der Schabbat Gottes, das ist unsere eigentliche Bestimmung als seine Geschöpfe. Und das stellt den Sinn unseres Daseins als Geschöpfe Gottes dar. Wir erfahren das noch genauer in Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Dieser, das ist Jesus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. 2 Dinge erfahren wir hier. Der Schöpfer in 1. Mose 1 ist Jesus, der Sohn Gottes. Denn in ihm ist die Schöpfung erschaffen worden, das Diesseits, das Jenseits, alle irdischen, himmlischen Geschöpfe. Und wenn Gott sich für seine Schöpfung sichtbar macht, also in eine Beziehung tritt zu seiner Schöpfung, dann ist immer der Sohn am Werk. Natürlich im Auftrag des Vaters. Warum? Nur er allein ist der Mittler zwischen Schöpfung und Gott. Das heißt, alle Gottes Offenbarungen sind Offenbarungen des Sohnes. So, nicht nur im Neuen Testament in Bezug auf Sündenvergebung und Erlösung, sondern schon im Alten Testament. Denn Gott, der Vater, wurde noch nie von irgendeinem Geschöpf gesehen. Auch nicht von Mose, nicht von Elia, Jakob oder sonst wem. Ja, siehe Johannes 1, Vers 18, 1. Timotheus 6, 16. Steht das nochmal. Also wenn wir Dreieinigkeit verstehen wollen, dann müssen wir das unbedingt beachten. Und das Zweite, die ganze Schöpfung ist für den Sohn und zum Sohn hingeschaffen. Sie gehört Jesus, sie dient ihm als dem Haupt. Und in ihm hat sie Bestand, das heißt, er ist es, der sie am Leben erhält. Das ist ihr Daseinszweck. Und darum finden auch alle Geschöpfe den Sinn ihres Lebens nur in ihm, in Jesus. Unter seiner Herrschaft, in seiner Gemeinschaft, in seinem Dienst. Sie sind alle dazu da, die Herrlichkeit Jesu hervorleuchten zu lassen. Und das gilt für jeden Menschen, den er geschaffen hat. Er ist dazu da, Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zu haben. Und heute sagen viele Menschen, Gott gibt's nicht und nach dem Tod ist alles aus. So, woher weißt du das? Hast du dich selber ins Leben gerufen? Hast du entschieden, dass du leben willst? Und wann du von welchen Eltern geboren werden wirst? Ein anderer hat dich ins Leben gerufen und vor dem wirst du einmal stehen. Nun schauen wir uns die Bedeutung des Schabbat im weiteren Verlauf der Bibel an. Es geht mir besonders um die geistlichen Prinzipien, die mit ihm verbunden sind. Und dazu werde ich einige Schriftstellen lesen und betrachten. Der Schabbat taucht in der Bibel erstmals wieder auf in 2. Mose 16, 23 bis 30. Da war Israel gerade aus Ägypten ausgezogen und wurde von Gott in der Wüste mit Manna versorgt. Und da sagt Mose zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ja, ein Ruhetag, ein Schabbaton, ein heiliger Schabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt und was ihr kochen wollt, das kocht. Aber was übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Und sie legten es beiseite bis zum Morgen, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinkend und es war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose, esst das heute. Denn heute ist der Schabbat des Herrn und ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist der Schabbat, da wird keines zu finden sein. Also Gott setzt hier bei der Essensausgabe den Schabbat offiziell als Ruhetag in Israel ein. Es ist nicht nur ein Ruhetag für Menschen, sondern er nennt ihn einen heiligen Schabbat des Herrn. Es ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört, ja, entspricht dem 7. Schöpfungstag. Die Israeliten nahmen das zuerst nicht ernst und sammeln das Manna trotzdem am Schabbat. Gott musste sie durch eine erzieherische Maßnahme dazu bringen, sein Gebot auch wirklich ernst zu nehmen und es einzuhalten. Einen solchen Ruhetag kannten sie als Sklaven in Ägypten nicht. Und dann weiter beim Bundesschluss am Sinai wird das Schabbatgebot als 4. Gebot in die 10 Gebote aufgenommen. Ich lese nochmal 2. Mose 20. Gedenke an den Schabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, weder noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Schabbattag gesegnet und geheiligt. So, und hier steht jetzt im 4. Gebot ganz klar im hebräischen Grundtext, du sollst den Schabbat heiligen. Da steht nicht der Feiertag. So heißt es in den kirchlichen Fassungen der 10 Gebote, der katholischen und auch der evangelischen Kirche. Das ist nicht dasselbe. Das hat man einfach geändert. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Ich lasse das mal so stehen. Nach dem Bundesschluss am Sinai bekam der Schabbat noch eine weitere Bedeutung. 1. Mose 31, 12 bis 17. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede du zu den Kindern Israels und sprich: Haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Schabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist der Schabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Schabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. So sollen die Kinder Israels den Schabbat halten, indem sie den Schabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Es ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Also was ist der Schabbat? Ist das Bundeszeichen zwischen Gott und Israel. Habt ihr das gewusst? Wir denken immer, Bundeszeichen Israels sei die Beschneidung. Nein, falsch. Das ist Bundeszeichen für Abraham. Israel hat als Bundeszeichen den Schabbat. Und Gott hat hier jetzt die Ordnung des 7. Schöpfungstages auf seinen Bund mit Israel übertragen. Und der Herr erklärt nochmal in Hesekiel 20, 12 ausdrücklich, dass er Israel den Schabbat als Zeichen gegeben hat. Ich gab ihnen auch meine Schabbate als ein Zeichen, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr bin, der es heiligt. Also das Zeichen des Schabbats sollte Israel ständig daran erinnern, dass sie Gottes heiliges Volk sind, dass sie ihm gehören, dass sie für ihn beiseite gesetzt wurden aus der Völkerwelt, als sein Eigentumsvolk. Und dazu gehört, dass sie, so wie es der Herr am 7. Schöpfungstag tat, in diese Ruhe der Gemeinschaft mit ihrem Gott eingehen. Und es steht ausdrücklich, auf Nichtbeachtung des Schabbat stand sogar die Todesstrafe. Es war eines der Vergehen, für die es unter dem Gesetz keine Vergebung der Sünden gab. Wurde sofort bestraft. War vielleicht entsetzt, warum ist denn Gott hier so streng? Ist das nicht unangemessen? Nun, es handelt sich nicht bloß um eine überzogene Strafe zur Abschreckung, sondern es dient als ein Bild, ein Symbol für eine geistliche Wahrheit. Ohne die regelmäßige Gemeinschaft mit seinem Schöpfer stirbt der Mensch. Er stirbt zuerst geistlich, er verliert die Verbindung zu Gott. Und dann stirbt er leiblich, den ersten Tod, man weiß nicht, wohin er geht. Und schließlich stirbt er nach dem letzten Gericht nochmal, den zweiten Tod, im Feuersee, in der Trennung von Gott. Und Gott betont in 1. Mose 31, der Schabbat ist ein Zeichen zwischen mir und euch. Das ist ein klares Zeichen von Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Also Schabbat ist nicht nur Auszeit vom Alltag, sondern lebensnotwendig. Es ist der Raum für die liebevolle Gemeinschaft mit Gott, den ich unbedingt brauche. Und so soll sich Israel ständig an seinen Gott erinnern, in seiner Gegenwart leben, um an seinem Segen teilzuhaben. Und Jesaja bringt das so zum Ausdruck, Jesaja 58, 13 und 14. Wenn du am Schabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Schabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest. Dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Also Schabbatgebot, das ist keine mühsame, anstrengende Vorschrift, die man halt halten muss, sondern der Schabbat ist von Gott her zur Freude bestimmt und zum Segen des Menschen. Wer den Schabbat ehrt und ihn eine Wonne nennt, sagt Gott, der wird an dem Herrn seine Wonne haben. Also Schabbat beinhaltet Freude, ja, die Freude an Gott wird hier ausdrücklich betont. Und so wacht Gott bei Israel geradezu eifersüchtig über die Einhaltung des Schabbats. Jeremia 17, 24. Wenn ihr nun wirklich auf mich hört, spricht der Herr, und am Schabbattag keine Last durch die Tore dieser Stadt hineintragt, sondern den Schabbat heiligt, sodass ihr an diesem Tag kein Werk tut, dann wird es geschehen, dass durch die Tore dieser Stadt Könige und Fürsten einziehen, die auf dem Thron Davids sitzen werden. Wenn ihr aber nicht auf mich hört, dass ihr den Schabbattag heiligt und keine Last tragt und nicht am Schabbattag durch die Tore Jerusalems hineingeht, dann werde ich ein Feuer anzünden in ihren Toren. Also Gott verbindet eine gewaltige Segensverheißung mit dem Schabbat. Diese Verheißung ist nichts anderes als das messianische Königreich. Ja? Das Königreich des Messias, Jesus wiederkommt. Das tausendjährige Reich in der Offenbarung. Gleichzeitig spricht er einen Fluch aus für die Entheiligung des Schabbat. Ja, das entspricht ganz dem Sinai-Bund. Segen bei Gehorsam, Fluch bei Ungehorsam. Deshalb hat der Schabbat in Israel so eine große Bedeutung. Wer den Schabbat hält, macht damit deutlich, dass er den ganzen Bund halten will. Umgekehrt war es nicht denkbar, den Bund ohne den Schabbat zu halten. Und immer wenn sich jetzt Israel im Exil befand, im heidnischen Ausland, haben die Juden dort den Schabbat gehalten. Im 19. Jahrhundert schrieb der jüdische Schriftsteller Achat Ha'am, nicht die Juden haben den Schabbat gehalten, sondern der Schabbat hat die Juden gehalten. Ja, und es stimmt, der Schabbat bewirkte, dass sich die Juden immer abgesondert haben von ihrer heidnischen Umwelt und ihre jüdische Identität behielten. Er bewahrte sie vor Anpassung und Vereinnahmung durch die heidnische Umgebung. Kein anderes Volk dieser Welt hat oder hatte jemals diesen Tag der Woche als seinen Feiertag. Diese Absonderung, das ist eine ganz wichtige geistliche Funktion des Schabbat. Die Absonderung von Gottes Heiligen und Auserwählten von der Welt. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Das gilt sicher auch für uns als Gemeinde Jesu. So, wie sieht es jetzt mit dem Schabbat im Neuen Testament aus? Während und nach dem babylonischen Exil haben die Rabbiner die Einhaltung des Schabbat mit einem komplizierten und umfangreichen Regelwerk versehen, was sehr schwierig und anstrengend einzuhalten war. Und das führte letztlich zu diesem zentralen Konflikt zwischen dem Herrn Jesus und den Pharisäern. Als Jude hielt Jesus den Schabbat gemäß der Tora. Aber er korrigierte diejenigen, die dem Ruhetag ein kompliziertes Regelwerk auferlegt hatten. Der Herr Jesus wollte das Augenmerk wieder auf den eigentlichen Sinn, die Quelle der Ruhe richten, nämlich Gott selbst. Und so führte Jesus am Schabbat viele Heilungen durch. Sicher nicht zufällig. Und daran nahm die religiöse Elite den Anstoß, vor allem daran, weil sie meinten, Jesus verstieß damit gegen ihre menschlichen Regeln und Vorschriften. Denn gewisse Rabbiner lehrten nämlich, der Messias würde kommen, wenn Israel den Schabbat nur zweimal richtig halten würde. Ja, also das Halten der Schabbatgebote wurde damit zu einer nationalen Heilsfrage erhoben. Und die Schabbatfrage, das war letztlich der Hauptgrund, warum sie Jesus als Messias abgelehnt haben. Ja, Johannes 5, Vers 16. Und deshalb verfolgten die Juden, gemeint sind die Pharisäer, Schriftgelehrten, Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Schabbat getan hatte. Ja, also es ist eine Tragik, das kann man kaum ermessen, das Heil Gottes bewusst zu verwerfen aufgrund eigener Frömmigkeit. Ja, das ist so dramatisch. Ja, das geschah durch diese Verdrehung und Umkehrung des göttlichen Schabbats in ein religiöses Leistungsjoch. Dadurch sind sie an ihrem Messias und Erlöser Jesus Christus vorbeigegangen. Im Grunde wollten sie sich selber erlösen durch ihre eigene Werksfrömmigkeit. Und deshalb musste Herr Jesus sie korrigieren in Matthäus 12. Ja, da haben sie seinen Jüngern vorgeworfen, den Schabbat zu brechen, weil sie die Ähren abgestreift haben. Da sagte er, oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Schabbat die Priester im Tempel den Schabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Schabbat. Also, Herr Jesus sagt hier, ihr habt den Schabbat und seinen Sinn und Zweck komplett falsch verstanden. Ihr stellt eure selbst erwählte Frömmigkeit nicht nur über die Absichten von Gottes Gebot, sondern sogar über den Messias Gottes. Und so hat der größte Teil der Juden schließlich Jesus als Messias verworfen. Und jetzt kommen wir zur neutestamentlichen Gemeinde. Welche Relevanz hat für uns heute der Schabbat? Warum halten wir als Gemeinde Jesu heute nicht den Schabbat in der gleichen Form wie Israel? Ganz einfach, weil wir nicht Teil des Bundes mit Israel sind. Daher gilt das Schabbatgebot nach dem Gesetz vom Sinai nicht für uns. Denn das Gesetz des Bundes am Sinai gilt ausschließlich für Israel. Ja, steht in Psalm 147, 19 und 20. Er, also Gott, verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Satzung und Rechtsbestimmung. So hat er an keinem Heidenvolk gehandelt und ihre Rechtsbestimmungen kennen sie nicht. Also ausschließlich für Israel. Im Neuen Testament wird im Blick auf die Gemeinde auf einige von den 10 Geboten Bezug genommen, aber an keiner Stelle auf das alttestamentliche Schabbatgebot, das fehlt. Wie haben es also die ersten Christen gehalten mit dem göttlichen Ruhetag? Also bei den jüdischen Gläubigen ist das ziemlich klar, wir haben mit Sicherheit den Schabbat weiter gehalten. Wir haben im Neuen Testament keine Belege dafür, dass sich dem auch die Gläubigen aus den Heiden angeschlossen hätten. Ja, im Gegenteil, sowohl in Apostelgeschichte 15, Apostelkonzil, wie auch im Galaterbrief, wird die Einhaltung des jüdischen Gesetzes durch die Heiden Christen klar zurückgewiesen. Wer sich für Sonntagsheiligung auf das Gesetz vom Sinai beruft, predigt nach Galater 1, Vers 8 ein anderes Evangelium. Denn dann müsste er ja auch das Gebot der Todesstrafe beachten. Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Es gibt im Neuen Testament auch keine Belege dafür, dass die ersten Christen den ersten Tag der Woche, den Sonntag, als ihren Wochenfeiertag oder als eine Art christlichen Schabbat feierten. Es gibt einige Hinweise im Neuen Testament, dass am ersten Tag der Woche Versammlungen der Gläubigen stattfanden. Ja, sicherlich auch regelmäßige. Und erst in nachapostolischer Zeit hat sich der Sonntag allmählich zum christlichen Feiertag entwickelt in den ersten Jahrhunderten. Sowas wie einen wöchentlichen Ruhetag oder die heutige Wochenendkultur, das gab es damals im Römischen Reich nicht. In der Heidenwelt war das völlig unbekannt. Der römische Philosoph Seneca verspottete sogar die Juden, da sie etwa den siebten Teil ihres Lebens mit Nichtstun verlieren. Erst im Jahr 321, als nach der konstantinischen Wende die Christen nicht mehr verfolgt wurden, erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, das Sonntagsarbeit für viele Bereiche untersagte und den Tag erstmals staatlich als Ruhetag schützte. Und das haben wir bis heute. Und das ist doch ein gewaltiges Geschenk. Also, wie sollen wir es nun als Gläubige mit dem Ruhetag halten? Der Apostel Paulus trifft in Römer 14, Vers 5 folgende Aussage. Dieser hält einen Tag höher als die anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn, und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, isst für den Herrn, den er dankt Gott, und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Hier geht es wahrscheinlich nicht nur um den Schabbat, sondern allgemein um Feiertage. Wir haben im Neuen Testament kein Gebot, christliche Feiertage zu feiern. Was wir heute tun, ist christliche Tradition. Und das ist alles gut und auch richtig, aber kein göttliches Gebot. Paulus sagt hier ganz weitherzig, hier darfst du deine eigene Meinung haben. Ja, aber bitte nicht darüber streiten. Entscheide bitte selber vor deinem Herrn, wie du deine Zeit mit ihm verbringst. Prüfe und entscheide mit ihm, was in dieser Hinsicht gut und richtig ist für dich. Und dabei können wir uns durchaus an der Schöpfungsordnung Gottes orientieren, der am siebten Tag ruhte. So, das heißt aber nicht, dass damit ein bestimmter Wochentag jetzt absolut bestimmt worden ist, sondern es geht ja um den Sinn und Zweck des Ruhetages. Nämlich, dass ich in der Gemeinschaft mit meinem Herrn innerlich und äußerlich zur Ruhe komme. Und ich denke, man kann die Aussage von Paulus auch so verstehen, du musst keinen bestimmten Tag besonders halten. Es gibt keine bestimmten Regeln, die dir da auferlegt sind. Es ist völlig in Ordnung, wenn du jeden Tag deinen Schabbat mit deinem Herrn hast. Das ist die Freiheit, die wir als Kinder Gottes haben. Und zweitens, sagt Paulus, und dann habe eine klare Meinung dazu. Aber bitte nur für dich selber. Denn wenn wir nämlich meinen, jetzt müssten wir bestimmte Regeln für Frömmigkeit definieren, was am Sonntag alles erlaubt ist und was nicht, und dann davon überzeugt sind, die müssen wir jetzt anderen überstülpen. Ja, dann machen wir doch das Gleiche wie die Pharisäer. Wir sind dann, wie sie, in die religiöse Pharisäerfalle getappt. Und das führt dann bei uns, genauso wie bei denen dazu, dass wir mit frommer Eigenleistung letztlich an Jesus vorbeigehen. Und daher Vorsicht mit Definition von frommen Standards und Regeln. Die Pharisäer sind uns manchmal näher, als wir denken. Unser Schabbat, das ist die Einladung Jesu in seine Gegenwart, in seine liebevolle Gemeinschaft. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass der Herr Jesus in Matthäus 11 direkt nach seiner Verwerfung durch die Pharisäer ausruft, das ist der Heilandsruf, Matthäus 11, 28 und 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr Jesus lädt uns ein, bei ihm und mit ihm zur Ruhe zu kommen. Und der Herr hat hier sicher nicht Griechisch gesprochen, sondern Hebräisch. Und das griechische Wort für Ruhe, was hier steht, Anapausis, das wird in der Septuaginta, ist die Übersetzung in der Septuaginta für Schabbat. Also der Herr ruft uns zu, kommt zu mir mit euren Lasten, mit eurer Unruhe, mit euren Nöten, mit allem, was euch beschwert. Bei mir findet ihr den wahren Schabbat. Ich lege euch kein Joch auf von schweren, mühseligen, komplizierten religiösen Lasten, sondern ich bin euer Schabbat, ich trage eure Lasten. Das ist der göttliche Schabbat, den Jesus uns schenkt. Jederzeit, an jedem Tag, zu jeder Stunde. Wir dürfen immer zu ihm kommen mit unseren Lasten und unserer Unruhe. Und darum ist es so wichtig für uns als Gotteskinder, dass wir uns diese persönlichen Zeiten mit Jesus und seinem Wort bewusst nehmen. Und gerade diese Zeiten will uns die Finsternis rauben, damit sie uns in Unruhe, in Irrwege und Verzweiflung treiben kann. Es kann sicher nicht schaden, gewisse Ablenkungen zu vermeiden. Im Judentum ist es beispielsweise verboten, am Schabbat den Fernseher einzuschalten. Also wenn die Familie Unterhaltung will, dann müssen sie miteinander reden. Ist vielleicht nicht die schlechteste Regel. Ja, tut dem Familienleben sicher gut. Ja, wie gesagt, kein Gebot, das ist nur eine Anregung. Die Hauptsache ist, dass wir in diese Schabbatruhe mit Jesus eingehen. Und wie und auf welche Weise, das sei jedem selber überlassen. Ist deine persönliche Zeit mit Jesus für dich eine Freude und Wonne? Das Eingehen in seine Ruhe, das ist kein Ritual, was ich halt regelmäßig machen muss, sondern es ist ein geistlicher Vorgang. Der geschieht in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und nach Hebräer 4 geschieht das nur durch den Glauben. Nicht durch eigene Frömmigkeit und nicht durch religiöses Gefühl. Ja, das ist eine Herzensangelegenheit, keine formelle Regelfrömmigkeit. Und zuletzt noch das Gewaltigste, was wir in der Schriftlesung gehört haben in Hebräer 4. Es gibt noch einen weiteren, einen endzeitlichen Aspekt von Gottes Ruhe. In Hebräer 4 ist die Schabbatruhe Gottes für Israel das kommende Königreich Jesu. Also das künftige Reich Gottes, wenn Jesus als Messias wiederkommen wird auf die Erde. Dieses herrliche Reich wird der Welt mit Jesus als König die Erlösung bringen. Es wird auch die große Schabbatruhe Gottes für seine Schöpfung sein. In diese ewige Schabbatruhe Gottes können wir nur durch den Glauben eingehen. Dieser ewige Schabbat, ja, das ist das siebte und letzte Heilszeitalter, das mit der Wiederkunft des Herrn beginnt, steht kurz bevor. Wer ein Eigentum Jesu geworden ist, durch Buße, Bekehrung und Wiedergeburt, der darf sich freuen. Er geht in dieser herrlichen, ewigen Schabbatruhe des Herrn entgegen. Die antichristliche Welt geht der schlimmsten Unruhe und dem Gericht entgegen. So wollen wir bitten, Herr, bereite uns vor auf deinen Tag. Amen. Lasst uns abschließen mit einer Gebetsgemeinschaft.